Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS1, der Treffpunkt mit dem Dani Forler. Angenommen, ich hätte heute am Morgen anstatt meine Hose einen Rock angelegt. Gerade jetzt so bei diesem Wetter, das hat wahrscheinlich ein paar fragende Blicke gegeben auf dem Weg zur Arbeit. Warum eigentlich? Warum tragen Männer keine Röcke? Dieser Frage gehen wir heute auf die Spur und sind auf der Suche nach Ausnahmen von diesem ungeschriebenen Gesetz. Und wenn man ein bisschen sucht, dann trifft man sehr schnell auf eine Modedesignerin, die Ende 90er Jahre hier in der Schweiz mit Männerröcken bekannt worden ist. Ich darf euch die Frau vorstellen, die heute noch Röcke für Männer macht. Gerade in wenigen Augenblicken. Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Männer, die Röcke tragen. Geht's noch? Das sind doch keine richtigen Männer, so vielleicht der Volksmund. Zugeben, Männer, die Röcke tragen, sind selten in unseren Breitengrad. Vorstellen darf ich euch jetzt eine Modedesignerin, die die kleine Gruppe Männer bedient, die gerne mal einen Rock tragen. Sandra Koradli hat Ende 90er Jahre mit ihren Männerröcken den Durchbruch geschafft. Herzlich willkommen und guten Morgen, Sandra Koradli.
Guten Morgen, Herr Fohler.
Der Männerrock ist ja per se schon mal deklariert als ein spezieller Rock. Was unterscheidet denn jetzt ein Männerrock von einem Frauenrock? Könnt ihr uns da schnell den Überblick machen?
Ja, also ganz klar hat er sicher kein Rüscheli dran und kein viele Franz und Schnickschnack. Er ist sehr geradlinig geschnitten, nicht weit. Er hat viel Element dran, wo die klassischen Herrenhosen auch dran haben. Er ist sicher praktisch gemacht oder möglichst praktisch, dass er kann bequem auf die Toilette gehen.
Was heisst das? Also es hat ein Büro?
Es hat ein Büro, ja.
Vom Ding her kommt ein bisschen herb daher.
Er kommt ein bisschen herb daher, genau. Und er sollte einfach männlich aussehen, sollte angelehnt sie an die sonstigen Männerkleider.
Es ist ja so, dass der Designer Jean-Paul Gaultier in den 80er Jahren mal angefangen hat mit so Männerröcken. Wie seid ihr dazu gekommen, auf die Idee, Männerröcke zu realisieren? Ist das ein inniger Wunsch von euch gewesen oder die Nachfrage von euch nach unten?
Ich habe eigentlich nichts geahnt von dieser Nachfrage. Es war zwar nicht wirklich eine gewesen. Ich bin an der Hochschule für Gestaltung gewesen, habe meine Diplomarbeit so gestaltet, Röcke machen Männer. Und zwar aus dem Grund heraus, wie mich das immer wieder fasziniert hat, wenn ich einen Mann in einem Rock gesehen habe, eben gerade vom Jean-Paul Gaultier auch. Und mich hat es wund genommen, was ich da anbringe. Ich habe sehr viel experimentiert, habe das auch so verkauft, dass mein Diplom, also soll ein experimentelles Diplom sein, und ich habe überhaupt nicht gewusst, ob ich auf da tragbare Lösungen komme. Ich habe Proberöcke gemacht, ich habe einen Mann auf der Bühne, ich habe es gefilmt, ich habe geschaut, was macht es aus, dass es männlich wirkt und was nicht. Und habe am Schluss dann einige Modelle zustande gebracht, die nachher anschliessend sehr gefragt worden sind. Und das ist dann im Zusammenhang eigentlich mit dieser Zeit von der Techno-Szene, Street Parade und so.
Dort war dann nachher eure grosse Kundschaft daheim gewesen. Aber ihr habt gesagt, ihr seid fasziniert gewesen von Männern, die Röcke tragen. Könnt ihr das ein bisschen genauer erzählen, was dort die Faszination war?
Ich glaube, die Faszination war, dass es eben genau nicht weiblich ist. Also wenn der Mann den richtigen Rock hat, richtig kombiniert mit dem männlichen Accessoire, der Mann selber wirklich als Mann eine Ausstrahlung hat, dann ist es fast noch stärker, habe ich gefunden. Also der Mann in einem Rock, wo die Selbstsicherheit einen Tag legt, der wirkt einfach nochmal männlicher, wie ein Mann einfach Hosen anhat. Das hat mich, glaube ich, fasziniert.
Aber da muss man schon ein bisschen der Typ sein dazu, oder?
Ja, ich denke, ja, auf eine Art. Also gut, jetzt sowieso natürlich, weil es noch ganz in den Anfängen ist, die Geschichte. Also das setzt natürlich voraus, vor allem, dass man eben die Selbstsicherheit einen Tag legt. Das
ist schlank und rank muss man auch noch ein bisschen sein.
Ja, von der Werbung her ist es natürlich von Vorteil, aber ich finde eigentlich überhaupt nicht, nein. Ich finde, wenn der Mann sich wohl drin fühlt, dann strahlt er die Männlichkeit aus, auch in einem Rock. Also ich habe Kunden, die fest sind, das ist überhaupt kein Problem. Ich meine, es gibt Frauen, die tragen Miniröckchen und sind vielleicht auch nicht die idealsten dafür, aber sie tragen es und sie sollen sich wohlfühlen drin.
Was für Männer kommen denn heute zu euch und tragen heute Rock?
Heute sind es andere, muss ich sagen. Das ist sicher nicht mehr, es ist ja nicht mehr in dem Sinn ein Mode-Gag, wo viele gemeint haben, Sebis. Also für mich ist es ja auch nie ein Gag in dem Sinn. Also sind, damals, als ich das gemacht habe, sind das alles trendy Männer gewesen, die gefunden haben, das muss ich haben, weil das ist das Neueste auf dem Markt.
Und heute sind sie Individualisten, oder wie?
Heute sind es Männer, die finden, ich möchte auch etwas anderes anziehen können, einen speziellen Anlass, wie immer das Geschalte. Sie laufen ja vielfach schon so rum, wenn sie arbeiten gehen, schwarz-weiss und eben mit Hosen und
Kittel dazu.
Pinguinen-Look, genau. Und viele finden, ich kann mich nicht auch speziell anziehen, wenn ein spezieller Anlass ist. Und ich habe immer mehr Männer, zum Beispiel, das ist lustig, die heiraten in einem Rock. Also
was für Hochzeiten sind das?
Frauen, Männer.
Also
Hetero-Pärli. Und das ist sehr interessant. Und das finde ich sehr interessant, die Entwicklung. Aber sie werden ja auch etwas Spezielles in der Hochzeit, wenn sie natürlich dann wieder mit einem Pinguin rumlaufen. Das ist eigentlich ein bisschen schade für diesen speziellen Tag.
Ist denn da eine Art wie eine Männer-Rock-Bewegung auch entstanden?
Es gibt so Bewegungen, aber da habe ich auch ein bisschen Mühe, da distanziere ich mich ein bisschen davon. Weil da geht es, glaube ich, um etwas anderes. Da stehe ich nicht so dahinter. Finde ich auch ein bisschen komisch. Man soll nicht sein, finde ich.
Mhm. Ist einfach auch ein Kleidungsstück.
Es ist ein Kleidungsstück, ja, genau. Weniger. Wie irgendwie die Hose bei der Frau irgendwann einmal dann zu einem akzeptierten Kleidungsstück geworden ist.
Aber eure Männerröcke haben sich eigentlich nicht durchgesetzt, oder?
Ja, das wäre jetzt auch ein bisschen viel verlangt gewesen, wenn ich das als kleine Designerin geschafft hätte, da auf dieser ganz grossen Welt das zu machen. Ich glaube, da bräuchte es noch andere. Es hat in dieser Zeit auch Ansätze gegeben. Also H&M hat einen Männerrock rausgegeben und erstaunlicherweise der Spengler-Katalog hat für Junge einen Männerrock angeboten in dieser Zeit. Und das hat mich sehr erfreut. Ich habe gedacht, wow, jetzt kommt es, die anderen ziehen mit. Aber für die ist es, glaube ich, wirklich bei einem Modegag geblieben, was es bei mir nicht ist.
Die leben heute nicht davon?
Nein, ich habe in der Zwischenzeit meine Kollektion ausgeweitet, also immer noch Herrenkollektion, aber ich mache in der Zwischenzeit einen Hemper, sehr schöne Hosen und alles, was dazugehört.
Wer Interesse hat, jetzt mal einen Männerrock zu sehen und wie das aussieht an einem Mann, der könnt ihr bei uns auf der Internetseite drs1.ch unter Treffpunkt haben wir den Link zu Modekreationen von der Sandra Kuratli gemacht. Und jetzt möchten wir an dieser Stelle so ein Männerrock-Experiment machen mit einem Mann, wo noch nie Rock getragen hat in seinem Leben. Premiere für den DRS1-Redakteur Jürg Oedinger, Kollege von mir, ein kerniger Mann, vor ein paar Jahren, das weiss ich, ist er gerade 50 geworden. Nicht unbedingt jetzt ein Modefritz. Der Jürg Oedinger hat bei der Sandra Kuratli jetzt Rock können auslesen und anpassen lassen. Jürg, was ist das für ein Rock?
Also zuerst mal, die Beschreibung von Ihnen, Dani Fahler, ist perfekt. Also das ist ja so. Ich habe noch nie einen Rock gehabt und mache das jetzt. Ich habe den schon mal anprobiert, den ich jetzt dann nicht anlege, im Atelier von der Sandra Kuratli. Und ich bin mir also nicht verkleidet vorgekommen, sondern wirklich einfach mal ein neues Modestück.
Ausgerechnet heute, was geschneit hat, geht es jetzt auf einen Auftrag. Jürg Oedinger, im Verlauf von dieser Sendung möchten wir, dass ihr mit dem Elfi-Tram mal in die Stadt fahrt, die Bahnhofstrasse durchabgeht, dort mal ein bisschen lädeln, vielleicht einen Kaffee trinken nehmen und so ein bisschen spürt, wie das so tut, unten innen und so luftet und wie die Leute reagieren.
Bin also sehr gespannt.
Da bin ich auch gespannt. Braucht es ein bisschen Mut?
Jein.
Also
ich kann es nachher sagen.
Wie tun wir jetzt, Sandra Kuratli, wie tun wir jetzt den Jürg Oedinger ausrüsten? Also legt er jetzt noch Strumpfhosen an? Was schlägt ihr da vor, damit er so ein bisschen schick daherkommt?
Er zieht, glaube ich, keine Strumpfhosen an. Er hat dicke Wollsocken, die er wird, ein bisschen grob runterlitzen. Er ist in klobigen Schuhen rein, dass es wirklich männlich aussieht. Und der Rock ist so ein Zwitterteil zwischen einem Kilt und einer modernen Umsetzung von einem Männerrock, 3/4 lang. Er wird einen engen Rollkragenpulli anhaben und sich eine Jacke über die Schulter werfen, dass man ein bisschen etwas sieht in dem kalten Wetter davon.
Also gut, wir machen das jetzt so ab, Jürg Oedinger. Ihr könnt euch jetzt ins Kämmerli rüber umziehen und nachher rufen die einfach während der Sendung 2-3 Mal wieder an und fragen mal nachher, wie es so läuft. Okay?
Gut.
Danke vielmals. Und dann würde ich gerne auch mit Männern reden, die Rock-Erfahrung haben. Hallo, Männer im Land. Wenn ihr zu denen gehört, die etwa mal mit Rock unterwegs sind, dann möchten wir gerne wissen, was das für euch für ein Lebensgefühl ist. Ihr könnt uns anrufen, jetzt auf 0848 440 222, unsere Telefonnummer. Gesucht sind Männer, die Rock tragen, zwischen ihnen oder immer. Wir möchten wissen, was für eine Faszination dahinter steckt und was für ein Lebensgefühl das es ist. Es gibt ja zweifellos Reaktionen drauf, oder? 0848 440 222, unsere Telefonnummer. We'll be right back. Wenn es um Kleider geht, dann gibt es klare Geschlechtertrennung. Ein Mann, der Rock trägt, das ist ungewohnt. Gerade wegen dem ist es reizvoll, mit rockerfahrenen Männern zu reden. Der Kurt Rohner ist so einer. Er hat ausgiebig Rockerfahrung. Er ist Arzt, Allgemeinmediziner und ist seit vielen Jahren sehr gern im Rock unterwegs. Wie es dazu gekommen ist, erzählt er uns jetzt gerade selber.
Das habe ich von daheim aus. Meine Eltern haben enorm viel Besuch aus Indien und aus Pakistan. Und mich hat als heranwachsender junger Mann fasziniert, wie die Männer in ganzen Kleidern, aber auch in Röck bei uns daheim gewesen sind.
Könnt ihr das ein bisschen konkretisieren, was das für eine Faszination war und immer noch ist?
Ja, mich hat damals, als ich jung war, fasziniert, dass Männer Röck tragen. Und mich hat das auch fasziniert, wie die Männer sich können darstellen können. Und mir ist dann so vorgekommen, dass wir in unserer westlichen Zivilisation doch wirklich langweilig daherlaufen.
Und dann habt ihr auch von Rock tragen. Mit was für einem Gefühl ist man unterwegs, wenn man Rockträger ist? Ihr seid jetzt im Moment gerade zu Basel unterwegs und es ist kalt, es ist Winter, da zieht es einem unten rein. Könnt ihr uns das ein bisschen konkreter beschreiben?
Die Faszination ist nicht nur als Modestück, sondern Faszination ist auch Beifreiheit, wie man sich einfach kann besser modisch darstellen kann als die langweiligen Jeans oder irgendwelche modischen Gags, die aus der Männermode sonst daherkommen.
Geht ihr denn als Arzt auch im Rock arbeiten zu euren Patientinnen und Patienten?
Ja, selbstverständlich. Das war eine ganz lässige Erfahrung, wo meine Patienten und Patientinnen mich im Rock gesehen haben. Die einen sind irgendwie begeistert gewesen, das sind vor allem Frauen, die paradoxerweise plötzlich anstatt in Hosen wieder in Röck in Praxis gekommen sind. Ein bisschen zweifelhaft bei den Männern gewesen, die da irgendwie so Andeutungen gemacht haben, so nach dem Motto, aber gell Kurt, du bist aber ein Mann.
Also dir habt jemand mal einen Spruch gehört, vor allem von Männern?
Ja sicher, auf jeden Fall, oder? Ich nehme an, dass ich sogar auch ein paar Patienten verloren habe, oder? Aber das ist mir also eigentlich egal, weil ich komme daher so, wie ich es gerne habe.
Herr Rohner, warum gilt denn der Rock eigentlich als unmännlich bei uns?
Legen Sie, das ist eine Frage, die mich immer wieder mal beschäftigt hat. Weil, wenn man so die Kulturgeschichte anschaut, auch der Mode, stellen wir ja fest, dass in Bildern aus 17. 18. Jahrhundert die Männer mit Rock gemalt worden sind. Wir stellen aber auch fest, wenn wir die alten griechischen Skulpturen anschauen, dass die Götter häufig mit einem Rock dargestellt werden. Darum ist es mir irgendwie unerklärlich, aber es ist natürlich schon so. Oder? Unsere Gesellschaft ist so fixiert, dass jedes, was ein bisschen neben den Schuhen ist, sofort kritisiert wird und zum Teil auch abgelehnt wird.
Sagt der Rockträger Kurt Rohner. Und einen wichtigen Aspekt führt er noch an. Das Rocktragen sei für ihn unbedingt auch erotisch.
Ich finde, als Rockträger ist ganz ein anderes Gefühl, ganz klar erotisch, oder? Als wenn man einfach die stieren Hosen anhat. Und ich glaube, man stellt sich besser dar und gibt schon durch das Tragen von einem Rock mehr von sich preis, als man sonst das machen kann.
Der Kurt Rohner, Arzt und Rockträger aus Leidenschaft. Ich möchte an dieser Stelle eine weitere Gesprächspartnerin vorstellen. Sie ist Wissenschaftlerin mit Spezialgebiet Gender, also Geschlechterforscherin sozusagen. Guten Morgen, Michela Seciani.
Guten Morgen.
Der Rock gilt, ich habe es vorher schon gesagt, eigentlich als unmännlich. Warum eigentlich, wenn wir dem mal ein bisschen auf die Spur gehen?
Jawohl, das ist richtig. Und auch die Frage, warum ist das so, ist eine recht gute Frage. Wir haben es vorhin auch gehört vom Herr Rohner, der schon vom 17. und 18. Jahrhundert geredet hat. Es war ja nicht immer so gewesen, dass der Rock als unmännlich gültet. Bis ins 18. Jahrhundert haben Männer durchaus Röcke getragen und das war auch nicht unmännlich oder komisch, sondern das war eher eine Definition vom Stand oder von der beruflichen Ausübung. Also der Rock war überhaupt nicht ein Merkmal für Geschlecht.
Wie haben die Röcke damals ausgesehen?
Die haben, also vor allem die für Männer, haben relativ kurz ausgesehen. Also der Mann hat Beine sollen zeigen, das war sexy gewesen. Also vor allem im Adel
also oder im Rittertum.
Ja, vielleicht nicht ganz so kurz, aber doch bis über Knie. Also wenn man das Knie gesehen hat, ist das schon relativ gewagt gewesen. Mhm.
Aber kurz und der Mann hat beizeigt.
Jawohl.
Also wie gut hat man denn da Frauen und Männer überhaupt können unterscheiden?
Ja, also in erster Linie ist es tatsächlich nicht darum gegangen, Männer und Frauen zu unterscheiden, sondern der Stand gerade auf den ersten Blick zu erkennen. Es hat auch viele Frauen gegeben, die als Männer sich gekleidet haben und umgekehrt. Aber man hat natürlich schon auch aufgrund von der Kleidung Männer und Frauen können unterscheiden schlussendlich. Und zwar haben Frauen damals die Röcke länger getragen.
Mhm. Aber
länger.
Das, was dir jetzt beschrieben hat, tönt für mich ehrlich gesagt so ein bisschen wie ein Spiel auch. Ist es das gewesen? Oder ist es klar ein Dresscode gewesen?
Ja, also es war schon ganz klar eine Kleiderordnung gewesen auch. Also es hat ja auch ein Reglement gegeben, 600 Jahre lang etwa. Also seit dem 12. Jahrhundert gibt es Kleiderverordnungen. Das heisst, Kleidung und Mode ist zwar immer sehr spielerisch gewesen auch, aber es hat doch auch immer einen gewissen Ernst dabei.
Also, auf der einen Seite eine todernste Sache, auf
richtig,
der einen Seite und
richtig.
Auf der anderen eine Spielerei, oder?
Mhm. Jawohl.
Männer in Röck heutzutage eher selten in der Öffentlichkeit, außer vielleicht bei Geistlichen, speziell bei Ordensleuten. Warum Geistliche zum Teil eine Art Röck tragen, darüber mehr gerade anschliessend. Und in dem Moment kommt bei mir ins Studio rein der Jürg Oeninger, der sich umgezogen hat. Jetzt muss ich schnell da unter dem Tisch durchschauen, damit ich das überhaupt sehe. Wow, das sieht sehr heiß aus. Ich muss es wirklich gerade so beschreiben. Vom Schnitt her, Sandra Kuratle, hat es fast ein bisschen etwas wie ein Schotterrock. Oder ist das jetzt gemein, wenn ich das so sage?
Nein, das ist eben der angelehnt ist an Schotterrock. Das ist richtig, ja.
Aber er ist schwarz, er ist mit vielen Knöpfen versehen, er ist rassig, es ist auch ein ganz toller Gurt mit einem Symbol von einem Rockträger drauf. Jürg Oeninger, wie fühlt sich das jetzt an, im Rock da zu sein?
Im Moment gut und vor allem kann ich sehr warm. Das wird sich jetzt sofort ändern.
Oh, das wird sich ändern. Wenn ich jetzt hier unten durchschaue, sehe ich direkt gar keine Strumpfhosen an.
Nein, aber Strumpfhosen würden vielleicht auch gut aussehen, aber die habe ich jetzt nicht an. Nein.
Es sieht so viel besser aus mit nackten Beinen, oder, Sandra Kuratle?
Es ist okay so, ja.
Können wir nicht so losschicken?
Auf jeden Fall, ja, kein Problem.
Mit diesen klobigen Schuhen auch.
Richtig, ja.
Das macht es dann nachher eben besonders männlich, Jürg Oeninger. Ab die Post, toi, 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 wir läuten in ein paar Minuten an, wenn ihr dem Tram unterwegs seid, Richtung Bahnhofstrasse. Viel Vergnügen! Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, to
everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La da 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 me and Bobby McGee. La da 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 me and Bobby. La da da da.
Everybody needs a little time away, I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just the part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't want to be swept. Just
DRS1 Treffpunkt. Warum tragen Männer keine Röcke? Unser Thema heute. Ja, sie tragen schon mal Röcke, aber es ist unter dem Strich eher eine kleine Gruppe Männer. Spontan kommen einem vielleicht da auch Geistliche in Sinn, die so Röcke, also so Sultanen oder Kutten, tragen. Bei mir im Studio darf ich jetzt den Kapuziner Pater Willi Anderau begrüßen. Guten Morgen, Herr Anderau.
Guten Morgen.
Eigentlich muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe erwartet, dass dir jetzt als Kapuzinerpater im Rock, also in der Kutte, daherkommen. Warum nicht? Ist nicht zu kalt gewesen?
Nein, eine Kutte gibt es sehr warm. Aber ich trage die Kutte tatsächlich ganz selten. Nicht, weil ich das Problem hätte, dass man da mit einer Frau verwechselt würde, als ein Kapuziner, vor allem wenn er einen Vollbart hat, geht das. Also wirklich, kommt nicht in Gefahr, dass er mit einer Frau verwechselt wird. Nein, das Problem ist eher etwas anderes. Kutte ist ein religiöses Zeichen, das auch in einer Gesellschaft, die durchaus religiös prägt ist, auch so verstanden wird. Aber jetzt zum Beispiel in dieser Gesellschaft, die auch immer mehr säkular wird und es auch nicht mehr so viele Kapuziner oder überhaupt so Ordensleute gibt, wird auch das Zeichen nicht mehr richtig verstanden. Man kommt sich dann vor, fast wie ein bunter Hund oder ein exotischer Vogel da.
Aber wäre es denn nicht gerade wegen dem wichtig, das Zeichen zu setzen und sich nicht davon zu distanzieren?
Das ist richtig. Also das kann durchaus sinnvoll sein, auch wieder mal ein Zeichen zu setzen. Nur muss man aufpassen, dass das Zeichen nicht missverstanden wird. Ordensleben, so wie ich es heute verstehe, das setzt sich nicht ab von den anderen Leuten. Kutte, also eben das Ordenskleid, das hat dann einem oft abgehoben. Man ist dann ein bisschen etwas Besseres gewesen, ein bisschen etwas anderes gewesen. Die Leute haben einem viel freundlicher gegrüßt und so. Und genau das hat einem auch abgehoben von der Gesellschaft. Also mir kommt manchmal das Wort von Jesus in den Sinn, wo er in der Bibel warnt und sagt, passet auf, die Schriftgelehrten, die stehen mit langen Röcken auf dem Markt, damit die Leute sie sehen und sie freundlich grüssen. Das will ich nicht. Ich will jemand sein wie alle anderen.
Gut, das ist jetzt, wenn ich mir das darf erlauben zu sagen, Herr Anderau, vielleicht eure Sicht. Auf der anderen Seite könnte das ja für die Leute auch eine Orientierung sein, dass da jemand ist, wo ich weiss nicht, ein offenes Herz ist, hat jemand, den man ansprechen kann auf irgendwie eine Sorge oder ein Leiden oder so.
Das ist richtig. Also das verliert man damit ein bisschen. Also es gibt Leute, die dann spontaner auf einem zukommen, aber es gibt auch Leute, die kommen erst recht auf Distanz oder denken, was ist jetzt das? Das ist etwas ganz anderes. Ich habe das Problem, früher habe ich in der Innerschweiz gelebt, dort ist das selbstverständlich gewesen. Bin in der Kutte, hat man da auf der Straße rumlaufen und alle haben gewusst, was das ist. Heute stelle ich fest, die Leute wissen kaum mehr, was das ist. Ein Ordensmann, ein Kapuziner, was ist das? Dann muss man sagen, Mönch oder Pfarrer, aha, das ist das.
Also so etwas wissen sie denn?
Ja, man muss den ganzen Haufen Erklärungen anliefern, was denn das eigentlich ist.
Wo hat die Kutte eigentlich ihren Ursprung bei euch?
Das kommt eben noch dazu. Eigentlich ist Kutte ursprünglich, also der Franz von Assisi, hat man sowieso, alle Leute haben Röcke gehabt, und er hat etwas einfach ganz Armes wollen, so was die ärmsten Leute angehabt, also etwas, was aussen und innen geflickt ist. Also heute müsste man sagen, er hätte wahrscheinlich Jeans angelegt. Er hat sich gar nicht wollen unterscheiden von den anderen. Und erst nachträglich ist dann das ausstilisiert worden zu einem Ordensgewand. Das ist dann langsam schön gemacht worden und hat eigentlich genau die Verbindung zu dem armen, gewöhnlichen Alltagskleid völlig verloren.
Also, warum tragen die sonst auch geistliche Röcke?
Das hat eben zu tun mit den Standeskleidern. Früher hat man natürlich die verschiedenen Berufe der Kleider man hat Unterscheidungen gemacht, man hat die verschiedenen Berufe kennt. Man sieht ja, dass etwa mal nach 6 Leuten Umzug, wenn da Metzger und Bäcker und so alle ihren Kleider kommen. Und so haben die Geistlichen ein bestimmtes Kleid gehabt. Das war eben der Rock gewesen, der Rock vom Gelehrten und so weiter. Und es gibt ein paar Berufe, die das bis heute behalten haben und eben viele Geistliche auch, die heute noch zeigen wollen, ich gehöre zu dieser Berufsklasse.
Die hat ja jetzt auch schon vielmals die Kutte angehabt. Die sind ein rockerfahrener Mann in dem Sinn. Was ist das für euch für ein Lebensgefühl, mit der Kutte unterwegs zu sein, jetzt abgesehen von den Reaktionen der Leute? Nur euch ein Gefühl.
Also, mein Gefühl selber ist, Ja, es ist ein warmes Kleid. Man hat ja darunter schon normale Kleider an. Oder?
Also Hosen.
Und Hosen an, ja genau. Und es ist einfach ein zusätzliches Kleid. Also ich merke einfach, wenn ich Kutten an, für mich ist es vielmehr ein liturgisches Kleid, wo ich dann etwa Gottesdienst da habe, zum Gebet und so. Aber für mich ist es eigentlich kein Alltagskleid.
Also die brauchen es noch als Ritual sozusagen?
Richtig. Mhm. Also früher hat es durchaus Kapuzin, also überhaupt, die Leute sind in der Kutte im Garten, haben es geschafft und so weiter. Das macht man heute nicht mehr.
Die Kapuziner haben in den letzten Wochen von sich reden gemacht wegen einem Stelleninserat, wo ihr für Nachwuchs habt geschaut. Also offeriert ihr in einem Stelleninserat eine Lebensstellung 100%. Gehört da die Kutte beim künftigen Kapuziner überhaupt noch dazu? Oder wird der Nachwuchs gar nie mehr Kutte tragen und nur noch in Jeans und weißem T-Shirt unterwegs sein?
Jeder, der bei uns eintritt, der kommt das Ordenskleid über, das gehört schon zu uns. Und bei feierlichen Anlässen und so haben wir das auch an. Aber dann hat es eben so ein bisschen Bedeutung von einer Uniform. Aber das gehört schon zu uns und das kommt auch jeden über.
Und wie läuft es mit den Bewerbungen?
Ja, bis jetzt haben sich etwas gut über 15 gemolden. Und also ich bin nicht überzeugt, dass dann alle bleiben. Das muss man dann noch genauer abklären.
Aber eine Kutte kommt sie also über.
Jeder kommt eine Kutte über. Das ist garantiert. Und auch ein Strick um den Bauch.
Vielen herzlichen Dank, Kapuzinerpater Willi Andera. Wie sieht es eigentlich jetzt aus bei meinem Kollegen Jürg Oeninger, der heute am Morgen im Rock gekleidet jetzt unterwegs ist an Bahnhofstrasse? Jürg Oeninger, hallo.
Hallo?
Ja, im Moment noch im Tramkörig gerade, hä?
Jawohl. Und die erste Reaktion habe ich schon gehabt beim Tramhäusli. Auf der gegenüberliegenden Seite hat es vier ältere Frauen gehabt. Und die haben sofort auf mich gezeigt auch und geredet. Was weiß ich leider nicht. Und im Tram merke ich, die Leute schauen alle. Und zwischen konsterniert, überrascht und jemand hat auch mich angelächelt. Also ich muss dann glaube ich noch ein bisschen ins Gespräch kommen mit dem einen oder anderen, um zu wissen, was.
Aber mir hat, verstehe ich das richtig, schon fast ein bisschen mitleidig gelächelt, oder wie, dass ihr jetzt hier mit Blut dabei in diesem Rock hinten seid?
Das auch, mitleidig und auch so ein bisschen unwirsch so. Aber ob man das so deuten darf, weiss ich nicht. Das hat so gewirkt jedenfalls.
Okay.
Aber also, es ist unmöglich, mit dem Rock kommen zu laufen und nicht aufzufallen.
Okay, wir sind gespannt über weitere Reaktionen, wenn ihr dann nachher eine Bahnhofstrasse durchabspaziert. Es ist ja schon noch speziell, dass wir das als etwas Besonderes empfinden, wenn ein Mann in einem Rock unterwegs ist. Woher kommt eigentlich die Trennung zwischen Männern und Frauenkleider? Die Geschichte dazu gerade als nächstes.
Una bella doccia calda, scelgo la camicia e il maglione. Metto questo pantalone, primo appuntamento a cena, sto sudando per l'emozione. Essere puntuale, ecco arriva lei, la vedo, un bacio e poi mi siedo. Sei bella davvero, vestita così, tu mi prendi troppo, sì. Hai sciolto i capelli, stai bene però, gli occhi si perdono un po'. Nella mia testa già penso lo so, chissà dopo cena se mi dice di no. Tra un po' glielo chiederò, è da un po' che ho preso casa, vivo solo da qualche mese. Beh, è tutta un'altra cosa, mi diverto a far la spesa, vieni che ti offro qualcosa. Scusa, dai rimani qui a dormire, è tardi per andare. Sei bella davvero, spogliata così, tu mi prendi troppo, sì. Ti stringo sul cuore, ti sento di più, la donna che voglio sei tu. È forte il respiro che
sai, sei bella davvero, sfogliata così. Ti stringo sul cuore, ti sento di più, ti amo e non lo sai.
DRS1 Treffpunkt, der Mann die Hose, der Frauen drück. Woher kommt eigentlich die Trennung zwischen Männer- und Frauenkleider? Die Geschlechterforscherin Michela Sejani kann uns da sicher auf die Spur helfen. Frau Sejani, wie ist es überhaupt zu dieser Trennung gekommen zwischen Männerkleider und Frauenkleider?
Jawohl, also ich probiere, dem auf die Spur zu kommen. Ich muss da auch wieder ein bisschen zurück in die Geschichte. Bei der Entstehung vom Bürgertum hat sich eben der bürgerliche Mann ganz klar müssen abtrennen vom Adel. Also der Adlige, der ist mit Stöckelschuhen rumgelaufen, mit Rüschen, mit Rock, mit Perücken und so weiter.
Also ein bisschen verkleidet jetzt in unserem Verständnis.
Für uns wäre das heute Fasnacht.
Ja, genau. Mit Basler Fasnacht.
Ja, genau. Genau. Und man hat sich eben ganz klar wollen von dem unterscheiden und hat dann den Adel quasi feminisiert. Also man gesagt, das ist, wir wollen das nicht, wir wollen eben dort, den Mann als Maßstab, der aktiv ist, der kräftig ist, der nicht auffällig gekleidet ist. Also der Anzug ist in dieser Zeit auch entstanden. Man ist dunkel gekleidet und man tut sich eben abheben vom Adel und tut den Adel verweiblichen.
Von wo ist denn das gekommen? Heutzutage kommt ja die Mode so aus den Modemetropolen und so. Wie war das damals gewesen?
Also das ist schon natürlich auch von der Tendenz aus Frankreich gekommen. Also die französische Revolution hat eine ganz grosse Rolle gespielt. Es ist aber auch allgemein der wirtschaftliche Aufschwung gewesen, dann schlussendlich auch die Industrialisierung. Also das sind alles Tendenzen, die zu dem sogenannten Zweigeschlechtermodell geführt haben, dass man eben das dann so stark trennt und der Mensch identifiziert in erster Linie über Geschlecht und nicht mehr eben über einen Stand.
Ich gehe mal davon aus, dass der Schnitt der Kleider natürlich auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in der Trennung der Geschlechter.
Auf jeden Fall. Also der sogenannte Schnitt, was man heute fast synonym zum Begriff Mode nennen könnte, gibt es ja erst seit dem 12. Jahrhundert. Dort hat man angefangen, Kleider zuzuschneiden und dann hat man das eng am Körper gemacht und so hat man dann überhaupt auch die Formen vom Körper gesehen und somit auch den Unterschied von Mann und Frau.
Also das heisst, vorher war das eher eine Art Sekt, die man aneinander hatte, geschlechtsneutral?
Ja.
Also, ja, oder ist das jetzt zu salopp?
Ja, es ist, auf die eine Seite ist es natürlich schon richtig. Man hatte weite Kleidung gehabt, die hat, musste praktisch sein, auch zum Arbeiten. Aber man darf sich natürlich nicht vorstellen, dass vor dem 12. Jahrhundert Leute einfach in den Sekt rumgelaufen sind. Das ist schon nicht so.
Jetzt gehe ich noch einmal schnell raus auf die Strasse, in kalte Winter. Mein Kollege Jürg Oeninger haben wir heute Morgen im Männerrock vorausgeschickt. Die Männerrock-Designerin Sandra Kuratle von Amok hat ihm so einen Rock angepasst. Und ich frage jetzt einfach mal, ich habe ihn am Telefon. Jürg Oeninger, seid ihr mittlerweile an der Bahnhofstrasse?
Bin ich ja, und ich habe zwei Erlebnisse gehabt. Das eine ist, also, es fällt mir auf, Frauen in einem mittleren Alter, die gut angezogen sind, sage ich mal, die reagieren alle mit Lächeln. Und andere reagieren mit Schauen, aber nicht mit Lächeln. Und also die anderen, ja.
Frauen in einem mittleren Alter, die gut angezogen sind, reagieren mit Lächeln. Könnt ihr das Lächeln dann noch ein bisschen besser beschreiben?
Ja, also das nächste Mal muss ich jetzt jemanden anhauen und ein bisschen mehr wissen. Ja, es ist so ein wohlwollendes Lächeln.
Okay.
Vielleicht auch du armer Tropf, es ist kalt, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Etwas habe ich noch erfahren, dass als Zweites, wenn man einen Rock hat und man läuft nicht mehr durch, wo es ein Gebläse hat, ist ein bisschen blöd, weil dann der Wind, dann der Rock, bis fast an die Nase rauf. Das kenne ich natürlich nicht mit Hosen.
Aha. Aber so wie dir jetzt tönt, dünkt es mir, das gefällt euch noch im Rock?
Ja. Also, es ist nicht unangenehm.
Okay.
Aber auffallen in dieser Art, wie ich jetzt tue, das ist, glaube ich, nicht mein Alltag, den ich würde wünschen.
Ob der Rock für Männer eines Tages so selbstverständlich wird sein wie die Hose für die Frau, das wage ich mal zu bezweifeln, aber schauen wir uns doch mal an, wie die Frauen in den letzten Jahrzehnten die Männerkleider erobert haben. Und wie? Machen wir dann gerade nach den 10 Nachrichten. Dani Vorler auf DRS1, das ist der Treffpunkt. Herzlich willkommen zu unserer Geschlechterdebatte. Mann trägt Hosen, Frau der Rock. Das hat sich längstens aufgeweicht. Auch mein Kollege Jürg Göninger trägt heute Rock. Für ein Experiment ist er jetzt an der Bahnhofstrasse Zürich unterwegs. Jürg Göninger, Facts im Rock?
Das Fakt, ich bin jetzt im Restaurant an der Bahnhofstrasse und ein alter Mann, der reingekommen ist, sagt, ah, schau da, Rock. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber wenn ihm das gefällt. Und sein Kollege, der auch so etwa 70 ist, hat dann gesagt, ihm gefällt das, er fände das gut. Und die haben sehr positiv reagiert.
Sehr gut. Mann trägt Rock, das ist für uns ja meistens ungewohnt. Auf Frauenseite sieht das schon längstens ganz anders aus. Die Frauen haben die Männerkleider in den letzten Jahrzehnten geradezu erobert. Frauen in der Geschäftswelt zum Beispiel haben sich gern wie männlicher, in Anführungsstrichen, anfangen anlegen. Wir analysieren das Phänomen gerade als nächstes. I don't want another heartbreak, I don't need another turn to cry, no, I don't want to learn the hard way, baby hello, oh no, goodbye, but you got me like a rocket, shooting straight across the sky, it's the way you love me, it's a feeling like this, it's centrifugal motion, it's perpetual bliss, it's that pivotal moment, it's this kiss, this kiss, unstoppable, this kiss, this kiss. Cinderella said to Snow White, how does love get so off course? Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby, I'm forever yours. It's the way you love me, it's a feeling like this, it's centrifugal motion, it's perpetual bliss, it's that pivotal moment, it's unthinkable, this kiss, unsinkable, this kiss. You can kiss me in the moonlight, on the rooftop under the sky, oh, you can kiss me with the window. While the rain comes pouring inside, oh, kiss me in sweet slow motion. Let's let everything slide. You got me floating. You got me flying. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. It's subliminal. This kiss. It's criminal, this kiss, it's the way you love me, baby, it's the way you love me, darling, yeah, it's the way you love me, it's a feeling like this, it's centrifugal motion, it's perpetual bliss, it's that pivotal moment, it's warum tragen heute Frauen Hosen, Männer aber nur höchst selten Röck, solche Fragen tun wir heute ein bisschen verteufeln. Dann gehen wir nachher im Treffpunkt auf DRS1. In den letzten Jahren haben sich Frauen in der Geschäftswelt zum Beispiel gängig wie männlicher anlegen. Das Phänomen kann man sehr gut beobachten bei prominenten Politikerinnen. Meine Kollegin Regula Zehnder analysiert die Entwicklung für uns.
Als Elisabeth Kopp 1984 als erste Bundesrätin in der Schweiz vereidigt worden ist, hat sie einen dunklen Schüpp und eine königsblaue Bluse getragen. Kein Bläser.
Ich schwöre es.
Auch Ruth Dreyfuss hat eine Rockkammer und kein Kittel.
Je le promets.
Das ist heute anders. Keine Bundesrätin ohne Bläser. Kaum eine Nationalrätin oder eine Ständerätin ohne Kittel. Der Business-Look der Frauen hat sich in den letzten 25 Jahren stark verändert. Gut, man muss auch noch sagen, dass die Frauen noch nicht so lange im Business sind. Frauen, die heute in der Geschäftswelt sind, kommen nicht ohne Döbies aus. Die weibliche Form der männlichen Schale heisst Business-Anzug. Eine dunkle Buntfaltenhose, ein schmaler Schüpp, der nicht zu kurz sein darf, und ein Bläser. Der Bläser ist eine Art Schutzhülle, eine Art Panzer, eine Rüstung. Der Business-Anzug für Frauen als Kampfmontur in der Geschäftswelt. Ein Bläser steht für Kompetenz und Seriosität. Unterscheiden kann man die Business-Frauen an der Zürcher Bahnhofstrasse von weitem aber kaum mehr voneinander. Sie sehen aus wie ein Rudel Pinguine. Bundesrätin Doris Leuthard lockert den fast männlichen Kleidercode, die Uniformpflicht manchmal mit einem edlen Mantel oder einem originellen Revers am Bläser auf. Und die mächtigste Frau der Welt, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, setzt auf Farbe. Gängt das gleiche Modell Bläser mit 3 Knöpfen in allen möglichen Farben hängen ihr im Kleiderschaft. Wie alle Frauen pendelt auch Angela Merkel zwischen Machtpanzer Bläser und der weiblichen Kleidung. Als sie nach Bayreuth eine Oper von Richard Wagner hörte, hat sie die Weltöffentlichkeit mit einem atemberaubenden Dekolleté erstaunt und zugleich verzückt. Man hätte ihr das nie zugetraut. Das war in den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert noch nicht so.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts.
Marlene Dietrich hat dann zumal im Frack mit Zylinder, aber auch im durchsichtigen Glitzerkleid unglaublich sexy gewirkt. Auf Männer und auf Frauen. Mit den weiten Marlene-Hosen, die der Name von ihr haben, hat sie Modegeschichte geschrieben. Und sie hat ein Tabu gebrochen. Plötzlich wollten alle Frauen Hosen. Aus eben diesem Stilbruch ist dann später der Dresscode für Politikerinnen und Businessfrauen geworden. Bis heute.
Die erste Hose? Meine Damen, mögt ihr euch noch an eure erste Hose erinnern? Sicher, oder? Das muss ja ein Meilenstein gewesen sein, punkto neues Lebensgefühl, damals. Wir möchten wissen, wie ihr die Revolution erlebt habt, die Geschichte von eurer ersten Hose und was sie alles ausgelöst hat. 0848 440 222, unsere Telefonnummern oder auch gerne per Mail, studio@drs1.ch. Aufruf an die Frauen, die uns gerade zuhören, was für Erinnerungen habt ihr an eure erste Hose? Wie habt ihr für sie gekämpft? Was hat sie ausgelöst, eure erste Hose, meine Damen? Hier die Telefonnummer noch einmal für eure Geschichte. 0848 440 222. Wir sind gespannt.
When I was young, never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Oh. and love so distant and obscure remains the cure.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Heute machen wir eine Art Geschlechterforschung. Wenn ein paar Männer in den letzten Jahren mal jemanden im Rock unterwegs waren, hat uns die Frauenwelt im Durchbrechen von so geschlechtsspezifischen Kleidern längstens überholt. Ein Blick in die Businesswelt zeigt es am besten. Die Frauen haben die Männerkleider in Anführungsstrich längstens erobert. Der grösste Meilenstein war sicher hier die Hose für die Frau. Und über diese Hose reden wir jetzt. Am Telefon habe ich uns zugeschaltet aus Könitz. Die Elisabeth Hasler. Guten Morgen, Frau Hasler.
Guten Morgen, Herr Vorler.
Was habt ihr für Erinnerungen an eure erste Hose?
Ja, ich bin Jahrgang 45. Ich bin im 52 in die Schule gekommen und mit etwa 13, wo man ja die Hose hat wollen anlegen, hat man das nicht dürfen in der Schule. Wir mussten nur mit Schüppli erscheinen und Schurz natürlich auch noch vordüren. Und nur im Winter, wenn es Schnee hat, ausgesprochen, dann dürfen wir die Skihose anlegen.
Mhm. Und ihr habt irgendwie auch ein bisschen gekämpft dafür, dass ihr die Hose anlegen könnt. Das war ein Wunsch von euch.
Ja, wir sind natürlich eine Generation, die sich irgendwie noch gefügt hat. Es hätte ja nichts anderes gegeben. Wir hätten einfach alle haben ja müssen und das so gemacht. Ja. Darunter gelitten hat man in dem Sinn nicht. Aber die Mutter hat uns dann schon mal Hosen genäht und dann noch mit langen Unterhosen drunter, damit wir recht eingepackt waren im Winter. Und, aber die haben wir eben nicht dürfen anlegen. Wir haben also noch Schüpp und Ding. Und wir Frauen hatten ja dann noch Strümpfe. Wir hatten noch nicht einmal Strumpfhosen gehabt. Es war schlimmer mit den Schnallen oben, nicht? Und Blut und so.
Und eure offizielle erste Hose, die ihr habt können tragen, denn wenn es euch passt hat und nicht irgendwie wetterabhängig ist, ja, welches ist die gewesen?
Ich glaube, das war im 8., also wo wir etwa in der 8. Klasse war, in der 8., 9. Klasse. Das wäre etwa im, was ist das gewesen? Im 15., im 60. Also ist man dann offiziell so mit Hosen rumgelaufen.
Habt ihr da noch Erinnerungen, dass das denn ein besonderes Lebensgefühl war?
Ich glaube schon mal, das war etwas Angenehmes gewesen, also sicher. Weil zu diesen Strümpfen, eben mit diesen Angehängen noch oben und die Gestellten und das Zeug, das man da noch hatte, ist doch das dann viel praktischer gewesen, die Hosen.
Die Frauen hier im Studio schmunzeln, wenn sie euch hören, erzählen aus vergangenen Zeiten. Tragen ihr heute noch häufig Hosen, Frau Hasler?
Jetzt hat meint ihr, die Frage strapsen.
Nein, hallo.
Das ist so in die Richtung gegangen, denkst du mal.
Ja.
Also heute bin ich fast nur noch Hosen. Es ist schon wahr.
Die sind irgendwie so gesättigt gewesen von diesen Röckchen, dass ihr jetzt Hosen tragt.
Ich weiss so nicht. Es ist einfach irgendwie angenehmer. Dünkt's mich.
Ich danke euch fürs Telefon. Heute ja wahrscheinlich sowieso eine gute Idee, mit Hosen unterwegs zu sein, wenn es Schnee hat, oder? Schönen Tag, Frau Hasler. Danke euch fürs Telefon.
Auf Wiederhören, Herr Fohler.
Ade. Dann habe ich die Frau Waltert, Bertli Walter am Telefon. Hallo?
Ja, grüezi, Herr Fohler.
Grüße, Frau Waltert. Seid so gut.
Meine Mutter hat uns Kind immer selber Kleider genäht aus alten Sachen von den Erwachsenen.
Mhm.
Und das muss Ende der 40er Jahre gewesen sein, hat sie meinen Geschwistern Skihosen gemacht, weil man einen weiten Schulweg hatte.
Ja.
Und meine Schwester musste zu den Buben sitzen, wo sie mit Skihosen in die Schule gekommen ist.
Was hat Sandra Kuratle hat sich gerade eingeschaltet? Was hat er gemeint?
Zur Strafe.
Meine Schwester hat müssen, wo sie mit Skihosen in die Schule gekommen ist, hat sie müssen zu den Buben sitzen.
Ja.
Das sind nicht vermeiden, das sagen Mädchen nicht.
Das ist ja Wahnsinn.
Und zwar hat meine Geschwister zu denen sehr weiten Schulweg gehabt.
Ja. Also, dir selber, Frau Walter, was habt ihr für Erinnerungen an eure erste Hosen?
Ja, so in den 60er Jahren auch, mag ich mich erinnern. Und zwar war das auch ein Skihosen, den ich das erste Mal trage.
Es hat überall im Winter angefangen.
Genau. Und dann habe ich dann sehr gleich mal einen Nähkurs gemacht und habe mir dann zumal einen Hosenanzug genäht. Und das war etwas Wahnsinniges, verrückt Schönes gewesen.
Und heute viele Hosen an, Frau Walter?
Ja, ich trage praktisch nur noch Hosen, weil es einfach praktischer ist und angenehm.
Gut, ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Danke für euer Telefon.
Bitte, Herr Vorlitz.
Ade. Ja, wenn heute Frauen Hosen tragen, das ist das eine Selbstverständlichkeit über die Kämpfe. Und Auswirkungen, die hier historisch dahinter stecken, möchten wir hier noch etwas mehr erfahren. Gerade als nächstes.
Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni el ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado, y cada cual apostará según la mano quiere. La vida es una puerta donde no te cobran por la entrada, y el alma es el tiquete que al vivir te rascan cuando pagas. Y cada paso crea una huella, y cada huella crea una historia, y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. Y la marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones, y entre el regreso y despedida cicatrizan los errores. Y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños, y entre la espera y el encuentro uno aprende con los años que solamente a la conciencia nuestro espíritu responde, y que una cosa es ser varón
de otra es ser hombre. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, puede ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable. Del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta. De nuestra voluntad depende la respuesta. Desechemos la razón de los demás, donde jamás olvidemos dar la mano al que se queda atrás. Y quien sepa más de todo, que lo enseñe a los demás, para que todos sepamos de la vida siempre un poquito más.
Sueño con un mundo diferente, donde nuestro amor nunca se acabe.
Y dejar a nuestra tierra mejor que cuando allá entramos, con la esperanza de un niño y el secador del verano.
DRSA ist der Treffpunkt. Warum tragen heute Frauen Hosen, Männer aber keine Röcke? Was als Frage banal tönt, hat auch viel Geschichte. Und in die gibt uns Michela Seciani ein bisschen Einblick heute Morgen. Sie arbeitet unter anderem als Geschlechterforscherin, kann man sagen. Mm-hmm. Es ist ja schon noch verrückt, auch, was du jetzt per Mail bei uns reinkommst. Jetzt hat uns da gerade eine Hörerin geschrieben, dass sie eine Schulfreundin hatte, 13, 14 Jahre alt war, als Teenager. Also, die hat sich dann erlaubt, eines Tages mit einem ersparten Geld ein paar schwarze Jeans mit tolle Knöpfe zu kaufen, super, aber sie hat sich nicht getraut, die Idee auch wirklich zu tragen.
Oh, ja. Yeah. Also, ich kann mir vorstellen, dass es auch wahnsinnig viel Mut gebraucht hat damals, weil eben eine Frau eine Hose trägt, das hat man nicht jeden Tag gesehen und da hat man also wirklich auch müssen mit Sanktionen rechnen. Und also, ich meine, heute kann man sich das wirklich auch gar nicht vorstellen, wie Hosen tragen die Frauen wirklich zum Alltag gehören. Aber das ist wirklich noch nicht so lange her, dass zum Beispiel in einem guten Restaurant der Einlass Frauen in Hosen nicht gewährt worden ist. Auch noch in den 60er Jahren. Also da hat man dann gesagt, bitte kommen Sie weiblich gekleidet. Mhm. Und dann haben die wieder müssen gehen. Egal, wer das war, ob eine berühmte Schauspielerin oder eine Hausfrau, das ist überhaupt nicht drauf angekommen.
Sandra Kurader, der hat jetzt noch gesagt, ihr wisst von einer Frau, die noch mit Eier beworfen worden ist, weil sie Hose hat.
Ja, das ist Tatsache. Und zwar hat mir eine Frau erzählt, als ich eine Umstellung hatte in Freiburg, dass ihre Mutter in den 20er Jahren eine von den ersten Frauen war, die angefangen hat, Hosen zu tragen. Und die ist tatsächlich in der Öffentlichkeit mit Tomaten und Eiern beschmissen worden.
Was für Kämpfe stehen da dahinter, dass die Frauen die Hosen können erobern?
Ja, da stehen wirklich grosse Kämpfe dahinter. Und spannend ist ja auch, wir haben vorhin bei den Hörerinnen gehört, dass sie als erstes vor allem Skihosen getragen haben.
Aha.
Und das zeigt auch, dass das über die Kleidung vom Sport sich quasi durchgesetzt hat, dass Frauen Hosen dürfen tragen. Zuerst 1900 so beim Velofahren. Männer haben dort, also viele Männer, natürlich lange nicht alle, haben gesagt, es sei also furchtbar wüst, wenn Frauen Velo fahren, mit diesen roten Köpfen, und es sei total unweiblich. Und eben im Rock würde das sowieso nicht gehen. Also Velofahren für Frauen ein No-Go. Mhm. Und Frauen haben sich dort eben unter anderem auch im Sport davon emanzipieren, haben dann müssen Hosen tragen oder haben den Rock in der Mitte zusammengeneigt, dass sie eben können Sport machen, auch Skifahren. Skifahren war etwas von der ersten Sportarten, die Frauen haben dürfen machen.
Und was wissen Sie über die Reaktionen von der Männerwelt mit dieser neuen Erscheinung Frau in Hosen?
Also die Reaktionen, die sind sehr weitreichend gewesen.
Also viele Männer haben es ganz furchtbar gefunden, die sich dann auch öffentlich kundgetan haben, dass das wirklich gar nicht geht, die Frauen, die jetzt zu Männern werden. Und die haben ihnen quasi wie einen Platzstreitig gemacht und die Hosen haben doch die Männer an. Das geht natürlich überhaupt nicht.
Heute haben wir jetzt schon zwei, drei Mal erwähnt, ist es gang und gäbe, vor allem auch in der Businesswelt. Wir haben hier laufend auch Mails, die reingekommen sind. Anne-Kathi Zweidler, was für Reaktionen gibt es aus der Hörerschaft?
Ja, also es gibt viel, viel Reaktionen, die genau das bestätigen, was das für ein Kampf war für die Frauen. Da gibt es zum Beispiel die Yvonne Amsler, die schreibt, sie hat als Mädchen auch hat in der Schule keine Hosen dürfen anhaben. Und da haben dann ihre Eltern für sie gekämpft mit dem Argument von der Gesundheit. Sie haben gesagt, es gibt weniger Blasenentzündungen und damit weniger Fehler in der Schule. Das Argument musste herheben, damit Mädchen in der Schule dürfen Hosen tragen. Aber noch schwieriger, dunkt es mir fast, ist, sind die Hosen in der Arbeitswelt, haben sich erst durchgesetzt. Da schreibt Silvia Boli, sie hat 1966 ihre erste Stelle als Direktionssekretärin in einem grossen Unternehmen antreten und dort haben am Arbeitsplatz keine Hosen dürfen getragen werden. Nicht einmal schöne Hosenanzüge. Und das Verrückteste, 1970, Achtung, 1970, ist Frau Mattis in die Lehre gegangen und dann hat sie in der Lehre als Stiftin auch keine Hosen dürfen tragen, weil sie hat Post vertreibt in der Direktion, weil da sie eine Hose an einer Frau unangebracht.
Auf der Teppichetage. Ich kann nur schnell überschillen auf ein Mail, das ist von der Lotti Blaser von Thun. Sie schreibt, sie sei in einer Mädchenschule und in der Mädchenschule war das auch absolut tabu gewesen, dass man da hätte können Hosen anlegen. Nicht einmal im Winter hätten sie das dürfen. Und sie schreibt, nach langen Protesten sogar von unseren Müttern durften wir schlussendlich in der Skihose zur Schule gehen, wenn es die winterlichen Verhältnisse erlaubten. Das ist ja schon Wahnsinn. Was mir jetzt auch gerade noch in den Sinn kommt, ist natürlich ein bisschen später die Jeans, die Blue Jeans. Das ist auch noch eine Revolution für sich gesehen, oder?
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also, es hat auch einen grossen Aufschrei gegeben und auch dort hat es wieder Mut gebraucht, Jeans zu tragen. Heute tragen wir ja eigentlich fast alle, also Männer und Frauen, Jeans.
Unisex.
Unisex, genau. Aber ich denke, dass man auch hier, auch bei den Jeans, immer noch eine rechte Differenz sieht zwischen Männer-Jeans und Frauen-Jeans. Natürlich nicht bei allen. Ich denke schon. Es gibt, wenn Sie mal in die Damenabteilung gehen, ja, schauen, sind die ganz anders geschnitten.
Ja.
Die Hosensäcke hinten sind kleiner bei den Frauen. Und sie haben immer noch ein bisschen so einen Schnickschnack vorne gibt es ein paar Müsterli oder so. Also das heisst, die Unterscheidung ist nach wie vor sehr wichtig. Aber natürlich gibt es auch Kleidung, die für Männer und Frauen möglich sind.
Und die Frauen tun da das Portemonnaie nicht hinten rein. Nicht hinten rein, direkt das Handtäschchen.
Also sicher nicht alle Frauen.
Mein nächster Gast, der ist heute am Morgen im Schotterrock hierher ins Studio gekommen, und zwar von Bischofszell mit dem Zug nach Zürich. Guten Morgen, Thomas Diethelm.
Guten Morgen.
Im Schotterrock hierher gekommen, jetzt im Winter natürlich ein spezielles Erlebnis. Wie war das für euch?
Ah, das ist toll, oder? Man hat überhaupt nicht kalt im Schotterrock. Im Gegenteil, man ist wirklich rundum geschützt. Es ist sehr warm.
Reaktionen jetzt auf dem Weg hierher?
Ja, das ist wirklich lustig gewesen. Am Bahnhof ist ein junger Bursch an mir vorbeigelaufen, hat mich so von unten nach oben angeschaut und hat gemeint, heiss.
Heiss? Schau, jetzt ein Kompliment von der Jugend, oder?
Ja, wobei die meisten Leute reagieren nicht so offen. Also bei den meisten Leuten, die schauen und der Blick, das merkt man, bleibt viel länger stehen als normal. Sie sind ein bisschen verlegen meistens. Und also die Reaktion ist so verlegen bis Verwunderung, Bewunderung auch manchmal, ein Lächeln manchmal anerkennend. Ja, das sind so die meisten Reaktionen.
Der Thomas Diethelm hat längere Zeit in Schottland gelebt, darum weiss er über die Kultur vom Schottenrock auch bestens zu berichten. Er stellt uns den Schottenrock und seine Traditionen ein bisschen näher vor, in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis.
So
last night. I tried to keep it light. When she held me in her arms, she knew. She told me that too late.
Or can we get it back? Everything that we want. Hey.
Ooh, can we get it back?
Talking about the power, it rules us, takes over, and fools us to make it. It takes. Could smile away the thunder, kiss away the rain. Even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home.
still and all I'm happy. The reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courtin' along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday, as down the road I go, I've been a rover. I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still in all I'm happy, the reason is, you see, once in a while along the way, love.
RSI Treffpunkt über Röcke und Hosen, über Männer und Frauen und warum gewisse Kleider geschlechtsspezifisch sind. Der RSI-Hörer Thomas Diethelm ist gern im Schottenrock unterwegs. Er hat für längere Zeit, ich habe es vorher schon gesagt, in Schottland gelebt und geht da immer wieder gern zurück in das Land mit der Kilt-Kultur. Der Thomas Diethelm ist Englischlehrer und heute am Morgen, wie gesagt, im Schottenrock hierher gekommen. Herr Diethelm, unterrichtet ihr auch im Schottenrock?
Habe ich auch schon jemanden gemacht, ja.
Also mit positiven Reaktionen?
Absolut positiv. Mhm. Also vor allem die kleinen Mädchen, die sind nochmal absolut fasziniert.
Oh. Wie fühlt ihr euch denn? Ist das nicht so ein bisschen komisch und nicht so männlich?
Also es ist ein absolut tolles Gefühl. Man fühlt sich absolut frei drin, uneingegangen und gleichzeitig sehr sicher. Und was wirklich so ist, ich fühle mich eigentlich fast männlicher im Schottenrock als jetzt in einer einfach normalen Hose drin.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz genau.
Ja, das hat natürlich ein bisschen mit der Geschichte vom Kilt zu tun. Der Schottenrock steht natürlich sehr stark für Heldentum, für grossartige Taten und auch Männlichkeit, oder? Und es hat ein bisschen auch damit zu tun, mit der Frage, die ja immer wieder heiss diskutiert wurde, das war jetzt gerade jetzt in den Medien gewesen, was trägt eigentlich ein Schott unter dem Rock?
Ah, die stellen jetzt die Frage gerade selber, oder? Ich hätte sie ja auch noch müssen stellen, weil die ja obligatorisch ist. Klar. Antwort?
Ja. Es gibt keine Antwort auf, man tut das natürlich nicht verraten, das ist klar.
Das ist ein ewiges Geheimnis, damit man die Frage auch immer wieder stellen kann.
Ich würde jetzt auch nie sagen, ob ich etwas darunter anhabe oder nicht.
Achtung, es hätten hier noch Leute umeinander. Warum trägt Schottenröcke?
Ja, also man muss sagen, wenn man jetzt auf Schottland geht und irgendwo bei der Waverley Station ankommt und erwartet, dass jetzt da ganz ein Haufen Leute in Schottenröcke umeinander läuft, wird man also massiv enttäuscht. Der Schottenrock heute ist nicht mehr eine Alltagskleidung, sondern eigentlich noch eine Tracht, wo die Schotten einfach ihre Geschichte auch und ihre Identität damit verbindet.
Also eine traditionelle Angelegenheit für spezielle Anlässe.
Das ist richtig. Also er wird vor allem getragen, zum Beispiel wenn ein Schott heiratet. Oder es gibt Highland Games natürlich, wo, wenn man dort hingeht, dann hat man einen Schottenrock an. Es gibt der schottische, muss sagen, Nationalfeiertag eigentlich, das ist Burns Night. Die wird im Jänner gefeiert, da wird ein Haggis geschlachtet, das ist die Nationalspeise von Schottland. Und der wird zelebriert, das wird zelebriert und der Haggis wird reingetragen, von Backpipe Music begleitet natürlich und die Leute haben alle einen Schottenrock gehabt.
Thomas Dieter, ihr seid jetzt in einem sehr edlen Schottenrock hierher gekommen, dünkt es mir, weil ihr seid nicht einfach nur im Rock und oben nachher habt ihr gewöhnlich an, sondern das wirkt wie ein ganzer Anzug, wie eine Art eine Tracht, oder? Was das gehört da alles dazu?
Das ist richtig, das ist eigentlich eine Tracht. Also, ja, wenn man jetzt mal unten anfängt, dann hat man Socken an, die bis in die Knie raufgehen, dicke, feste,
wollige
Socken.
Sieht aus wie Schöfli.
Richtig. Dann ist natürlich, kommt der Kilt selber. Der ist aus sehr festem Material, hat hinten dran Falten. Er ist sehr schwer, er ist sicher 3 Kilo schwer, darum fällt er auch so. Also man muss nicht Angst haben, dass einem der Wind irgendwie den Rock klopft, dass man drunter sieht.
Das ist so ein schwerer Stoff.
Das ist gell? So ein schwerer Stoff, ja.
Und vorne hat er so eine Art, aber ein Köttchen, wie ein Portemonnaie.
Richtig, also das Täschchen, das Sparren heisst der. Mhm. Da innen hat man natürlich, das könnte ich Ihnen zeigen, ein bisschen Whisky, oder? Für den Notfall.
Ja, für einen Schluck, wenn es kalt wird.
Dazu, richtig.
Ja.
Und dann hat man eine Art ein Messer
in den Socken,
hineingesteckt. Das ist auch ganz wichtig. Also das steht für die Wehrhaftigkeit natürlich. Und man kann es auch brauchen, also wenn man jetzt unterwegs ist in den Highlands, wo es nicht gerade überall ein Beiz hat, ja, kann man etwas sezieren, wenn es gerade muss sein.
Etwas zu schlachten gibt, oder? Ja gut, das ist eine sehr männliche Geschichte. Ja. Und dann hat er Krawatten
an. Und dann habe ich natürlich Krawatten an mit einem Tartan-Muster, wo einem bestimmten Clan zugeordnet ist. Ich habe jetzt hier den Ferguson im Moment gerade. Mhm. Sonst der Kilt, den ich selber habe, das Muster, das ist ja ist relativ festgelegt. Das wird bestimmten Clans, wir sagen Grossfamilien, zugeordnet. Mhm. Alle haben eine bestimmte Grundfarbe, aber dann in der Musterung ganz, ganz verschieden.
Ah, das heisst, dass die Karos, die berühmten, alle eine bestimmte Bedeutung haben, eine Abstammung haben?
Also früher war das nicht so gewesen. Man muss davon ausgehen, also der Ursprung vom Kilt ist einfach ein Tuch, ein grosses Tuch, wo man gewoben hat, weil man ja in Schottland hat sehr viel Schafe, also entsprechend gibt's da Wolle. Und dann, also liegt eigentlich im Dunkeln, der genaue Ursprung von diesen Garros oder Tartan, wie man im Schottischen sagt. Man muss davon ausgehen, dass einfach eine Frau einmal auf das gestoßen ist, das gemacht hat. Das hat Anklang gefunden, es hat sich durchgesetzt, ist imitiert worden, ist variiert worden. Und viel später ist dann das quasi so ein bisschen legalisiert worden. Mhm. Das ist noch interessant, also der Ursprung vom Kilt ist eigentlich eben das Tuch, sogenannte Plaid. Das muss man so verstehen, das war die Alltagskleidung von den Highlanders, tut's mal. Da hat man einfach einen Gurt am Boden gelegt, das Tuch drüber, ein grosses Tuch, hat sich ein bisschen zusammenfalten müssen. Darum heute noch die Falten hinten dran am Kilt. Und dann ist man einfach draufgelegen, auf den Boden, hat mit dem Gurt das Tuch zugezogen und schon hat man einen Rock gehabt. Das, was oben dran geblieben ist, das hat man über der Schulter können zusammenbinden. Ja. Darunter hat man einfach ein langes Hemd gehabt. Und schon hat man den Schulterrock gehabt. Dann ist aber dann, das ist also wie gesagt die Alltagskleidung gewesen. Und man weiss ja, dass die Schotten, die haben einen ganz anderen Ursprung ethnisch und die haben alle Lampen gehabt mit den Engländern. Da gibt es sehr viele Übergriffe gegeben von Highlanders auf die Engländer, wo Schottland teilweise wenigstens unter ihrer Macht haben. Und dann ist einmal zu einer grossen Schlacht gekommen, 1745 in Culloden. Da sind zwar die Schotten sind dann vernichtend geschlagen worden, aber die Engländer haben einen heilen Respekt vor diesen Highlanders und sie haben das Gefühl gehabt, ihres Heldentum, ihr Heroismus, ihre Kraft ist auch sehr stark verbunden mit dieser Uniform, also mit dem Kilt. Und man hat den Kilt verboten, um quasi wie auch ein bisschen ihre Identität zu treffen. Und der Kilt ist dann, also die ursprüngliche Form vom Kilt, ist dann etwa 50 Jahre verboten gewesen, unter Strafe. Man hat die das trotzdem getragen haben und verwünscht worden sind, hat man nach Übersee deportiert als Strafe. Und wenn sie zurückgekommen sind, sind sie häufig gehängt worden.
Unglaubliche Geschichte, die hier in der Geschichte alles passiert ist, oder? Also, ja, das hat natürlich den Kilt auch heute immer noch so stark gemacht.
Richtig.
Oder?
Also, im Untergrund Geschichte. Ist das natürlich erhalten geblieben, die Tradition, wo Bowler als Alltagskleidung dann wirklich total verschwunden ist.
Sie haben gesagt, jetzt möchte ich noch ganz kurz in die Gegenwart kommen, dass man heute, wenn man ankommt, Schottland, nicht alle Leute gerade im Schottenrock unterwegs sind.
Richtig,
und trotzdem,
ja.
Ich habe auch schon Fernsehbilder gesehen, junge Leute bei Fußballmatch
ja,
und so.
Ja.
Das ist auch gang und gäbe.
Das ist, ein grosser Bereich, wo das heute noch gebraucht wird, weil es ist immer noch die grosse Rivalität zwischen Schotten und Engländern und die zeigt sich vor allem im Fußball und im Rugby. Und wenn die Schotten natürlich beispielsweise in London gegen die Engländer spielen, dann kommen die natürlich im Schottenrock, um eben auch ihre Kraft und Aggressivität zu zeigen. Das steht noch schon zu einem schönen Stück.
Mit anderen Worten, Thomas Dieter, der Zukunft vom Schottenrock steht nichts im Weg.
Gar nichts eigentlich. Ist sehr stark verwurzelt in der Tradition der Schotten. Und gerade auch junge Leute tragen den heute, wenn sie in den Ausgang gehen, in die Disco und so, sieht man es etwa. Und er ist eigentlich sehr stark in der Punk-Szene verwurzelt.
Spannende Einblick in die Kultur vom Schottenrock. Vielen herzlichen Dank für den Einblick, Thomas Dietem, dass ihr extra hierher gekommen seid, so wunderschön gekleidet. Ich hoffe, ihr kommt jetzt bei der Rückreise noch ganz viele Komplimente über, weil das hat er verdient für den wunderbaren Rock mit Anzug, der dazugehört. Unterdessen ist mein Kollege Jürg Oehninger, ihr erinnert euch, wir haben ihn in einen Männerrock gesteckt nach den 9 Nachrichten und ein bisschen geschickt lädeln hier in die Bahnhofstrasse Zürich. Der ist wieder auf der Rückreise, vorhin noch schnell telefoniert mit ihm. Er ist im Tram unterwegs hier ins Radiostudio raus und ich hoffe, es längt noch jetzt gerade noch schnell hier in die Sendung von seinen Erlebnissen vorbeikommen zu berichten.
Wenn du stolz bist, wenn du warst und dich trotzdem zubelast, will ich dich. Wenn man warm wird, wenn du lachst und dann Herbst zum Sommer machst, will ich dich. Wenn ein bisschen Glück für dich noch lange dreht, wirst bei mir bleibt, wenn der beste Freund sich schlägt. Wirst der Herz aus, wie ein Berg wird, wirst der Wahnsinn bist für mich, steh auf dich. Weil ich mit dir alt werden kann, wenn wir ewig Kinder sind, brauch ich dich. Weil's das Brennen in mir fühlst und mich nie besitzen will, brauch ich dich. Weil's den Grund, warum's bei mir bist, nimmer warst. Was dann mir einfach noch angefressen hast, weil ich nur bei dir daheim bin, was da Wahnsinn bist für mich, steh auf dir. Wahnsinn bist für mich, steh auf dich.
Warum tragen Männer keine Röcke? Das war die Ausgangsfrage im heutigen Treffpunkt hier auf DRS1. Viele Geschichten und historische Rückblenden sind uns hier zu Ohren gekommen. Feld hat sich hier auch aufgetan. Viele Reaktionen auch, Anne-Kathi Zweiler, per Mail die Übersicht geschnellt.
Jawohl, und zwar zwei Reaktionen, die ich nicht erwartet habe, nämlich eigentlich fast aggressive Mail, also solchen Blödsinn im Wortlaut. Einfach zwei Mail von Männern. Und ich kann mir das nicht erklären, weil...
Zwei Mail von Männern, die Mühe haben mit der Thematik.
Genau, weil das haben wir selten. Aggressive Reaktionen.
Okay. Na ja gut, da könnte man natürlich jetzt auch noch nachfragen und sich überlegen, was da jetzt echt der Grund ist. Wir haben nämlich ganz am Anfang auch gehört vom Herr Rohner, vom Arzt, der immer in Rock arbeiten und viel in Rock unterwegs ist, dass viele Männer Mühe haben, wenn er in Rock als Arzt auftreten, die Frauen aber Freude.
Das stimmt.
Michela Seciani, das ist eigentlich noch verständlich, wenn man es geschichtlich ein bisschen anschaut, oder wie?
Ja, also er hat ja auch gesagt, er hat das Gefühl, dass er sicher auch Patienten verloren hat, sicher nicht viel, aber auch aufgrund von dem. Und das ist natürlich schon sehr spannend, oder? Warum löst das Thema so eine starke Reaktion aus? Also warum findet man das einfach ein Blödsinn? Und ich kann natürlich auch nicht eine klare Antwort darauf geben. Es gibt Themen, die findet man nicht so spannend, andere findet man super. Aber ich denke, da tut man halt auch wieder etwas angreifen, eine Position oder eine Struktur. Und jetzt bei diesem besonderen Fall ist es unsere sogenannte Normalität von Männern und Frauen. Was sind Männer und Frauen und wie tut sich das im Alltag wieder spiegeln und über was die wir uns identifizieren. Und wenn jetzt natürlich Männer einen Rock tragen, die sie das unter anderem in Frage stellen. Und wir haben das ja auch gehört an der Reaktion auf der Strasse. Das kann verwirren und das tut einem auch immer ein bisschen selber in Frage stellen. Also, was ist männlich?
Apropos Strasse, mein Kollege Jörg Göninger, der im Rock unterwegs war, heute Morgen ist leider noch nicht eingetroffen. Vielleicht nicht schnell auf die Mails anerkannt.
Ja, also da hat zum Beispiel Bardo Jäger geschrieben, dass in Bhutan ja alle Männer Röcke tragen. Er hat das auch dort ausprobiert, weil er dort gelebt hat. Und er schreibt, das Gefühl sei um ein Vielfaches freier und praktischer als in den eng geschnittenen und manchmal kurz eng geschnittenen Hosen. Gleich auch Karin Hänsel schreibt von der Südseeinsel, aber in unseren Regionen können sie sich nicht vorstellen, dass Männer Röcke tragen wegen der Mentalität. Mhm. Und auch, sie sagt, eben im Süden sieht das sehr sexy aus, aber bei den Männern, da, na. Und Bea Ellenberger fragt sich, passen die haarigen, weissen Männer bei denen? Und das wäre vielleicht eine Frage an die Designer.
Passen die haarigen Männer bei? Ja, ich würde sagen, ja, oder? Das haben wir ja
ich
gesagt.
Würde das sagen, ja, männlich. Das gehört zum Mann, das ist männlich auf jeden Fall. Das hat man früher ja nicht abgeschnitten, wo die Männer rückgedreht haben.
Was meint ihr, wird das in Zukunft irgendwann mal gang und gäbe sein, dass Männer in Rück unterwegs sind?
Ich behaupte ja, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Es braucht Zeit. Die Hose für die Frau hat sehr viel Zeit gebraucht, bis sich das durchsetzt. Und ich denke, das wird nicht schneller gehen, wie es bei den Frauen gegangen ist. Es wird vielleicht ein bisschen schwieriger sein, weil sicher der Mann eine praktisch veranlagte Persönlichkeit ist. Und darum wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein.
Ich schaue jetzt auf die Uhr und es tut mir schaurig leid. Wahrscheinlich ist das im Tram heute Morgen ein bisschen länger gegangen und mein Kollege Jürg Göninger, der Rockträger im Dienst, ist bei uns noch nicht eingetroffen. Vielleicht können wir es irgendwie nach den 11 Nachrichten dann noch schnell nachliefern, wie es ihm gegangen ist heute Morgen. Ah, jetzt kommt er noch schnell. Komm schnell rein. Er nimmt es noch gemütlich. Wegen dem geht das natürlich ein bisschen länger. Jürg Göninger, jetzt in der letzten Sekunde hier noch eingetroffen. Schnell noch, einfach in zwei, drei Worten, das Erlebnis heute Morgen im Rock unterwegs zu sein.
Also die Leute schauen alle, sie schauen alle auf die Beine, auf den Rock, weil sie ein bisschen Hemmungen haben.
Und wie ist es euch gegangen mit den blutigen Beinen?
Sehr luftig, sehr angenehm, mal keine enge Hosen an, sehr positiv, aber ich weiss nicht, ob ich es morgen wieder mache.
Mhm, aber ich könnte mir vorstellen, das wäre jetzt sicher, eurer Frau würde das sicher auch gefallen, wäre es ein Weihnachtsgeschenk.
Das weiss ich nicht. Ich frage sie.
Müssen wir ausprobieren. Wir können Jürg Gönninger übrigens auch anschauen bei uns im Internet auf drs1.ch unter Treffpunkt. Das war ein Treffpunkt über Männerröcke und Frauenhosen. Danke vielmals allen, die mitgemacht haben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.